im Abendmahl durch Lukas, dass es mein Versprechen gibt, dass Gott sagt, ich bin da und ich mache diesen Bund mit dir. Wir haben vom Versprechen gehört, das Gebet von Jürgen. Um Versprechen geht es. Versprechen, ein Wort, das Gott dir gibt, das hast du nicht verdient. Das hast du auch nicht erwartet. Das macht er von sich aus. Und ein Versprechen ist was Positives. Das ist das, wo es weckt in dir einfach eine Erwartung, das weckt in dir einfach Leben, Motivation. Wenn es mir gelingt heute Morgen, darum soll es gehen. Um Versprechen. Aus dem Wort Gottes. Und dazu habe ich einen Psalm herausgesucht für heute Morgen, Psalm 1. Das lesen wir zusammen. Da heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind zerstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Wohl dem, wir dürfen uns ansprechend fühlen durch diesen Psalm. Ich möchte erstmal ein paar grundsätzliche Gedanken über den Psalm weitergeben. Ich weiß nicht, wie du mit den Psalmen verbunden bist, ob es praktisch eigentlich zu deinem regelmäßigen Lesung in der Bibel gehört. Die Psalmen, das ist immer noch das Gebetsbuch und Gesangsbuch der Juden in der Synagoge. Und das war in der Gemeinde, in der ersten Gemeinde auch das Gebetsbuch und Gesangsbuch der Gemeinde. Die Kirchenväter haben deshalb das verstanden und deshalb gibt es viele in unserer Bibel genau diesen Zusammenhang, Neues Testament und Psalmen. In gebundener Form kannst du das nachvollziehen. Die Gideons verteilen so eine Bibel. In den Psalmen kommen Menschen zur Sprache, die einfach ihre Glaubenserfahrung mitteilen, mit dir und mit allen, die das lesen. Es geht um das Positive, es geht aber auch um das Negative, es geht um Klage, Verzweiflung, es geht um Lob und Gotteserkenntnis, es geht um Hoffnung und Gericht. Es ist gelebtes Evangelium, so hat es mal Luther gesagt. Psalmen sind gelebtes Evangelium. Deshalb ist es für uns sehr wichtig. Wir haben Zeugen, Glaubenszeugen, die da ihre Erfahrung mitteilen. Es ist deshalb für uns aber auch so interessant, das zu lesen, weil die Psalmen, das war auch das Gebetsbuch von Jesus. Er hat das mitgebetet, mitgesungen. Und dabei geht es um ihn, vielfach in den Psalmen. Das geht um ihn. Also alle prophetischen Psalmen geht es um Jesus. Eigentlich geht es in der ganzen Bibel um Jesus. Ich fand es interessant bei der Vorbereitung, dieser Gedanke, dass Jesus in der Synagoge sitzt und dass gebetet wird, dass gesungen wird, die Psalmen werden gesungen und gebetet. Und Jesus weiß genau, es geht um mich. Er sagt in einer Stelle, in der Buchrolle steht es vor mir. Und dann steht er und dann sagt er, heute ist das Wort erfüllt. Das heißt, er weiß genau, es geht um ihn. Ich finde es schon eigenartig, die Vorstellung, Menschen haben Jahrhunderte vorher was geschrieben und es geht um ihn. Ein erster Gedanke wäre für dich heute Morgen, dass du das Buch der Bücher, dass du die Bibel genau so lesen darfst. Dass du das genau so lesen darfst und sagen, wenn Gott redet in dem Wort, in der Bibel, dann geht es um dich. Das ist oft unser Problem. Also ich kenne das oft, dass ich einfach einen direkten Bezug zur Bibel einfach, ich muss mich schon überwinden, dass ich bestimmte Teile lese und das spricht mich nicht alles einfach an. Und doch darf ich wissen, Gott redet durch sein Wort und er redet zu mir und er redet auch über mich. So darf ich die Bibel lesen. Der Psalm 1 ist nicht irgendein Psalm, der steht an erster Stelle im Buch der Psalmen, weil die Menschen kapiert haben, die das aufgebaut haben, gelenkt, geleitet durch den Heiligen Geist, haben sich die Gedanken gemacht und gedacht, das passt einfach am Anfang. Psalm 1 und Psalm 2 werden von Ausleger als Eingangsportal, Eingangstor zum Buch der Psalmen genannt. Weil da drin grundsätzliche Sachen gesagt werden, die wir brauchen, um das ganz einfach zu verstehen, worauf wir eigentlich alles bauen können. Da sind grundsätzliche Sachen gesagt. Der Psalm ist einfach anders als andere Psalmen. Da steht, es sind keine Gefühlsäußerungen vom Psalmisten drin. Der ist auch nicht in der Ich-Form geschrieben. Der ist auch nicht als, als Anrede zu Gott geschrieben, sondern es werden einfach Tatsachen beschrieben. Es werden Sachen beschrieben, die einfach mit der Sicht Gottes zu tun haben. Gott erklärt uns, wie er die Welt sieht. Das ist deshalb für uns wichtig. Es geht vor allem nicht nur um Gegenwart, es geht um Zukunft. Und es sind grundsätzliche Sachen gesagt, die wir brauchen, worauf wir bauen können. Das Erste, was wir in dem Psalm lesen können, dass die Welt in zwei geteilt ist. Deine Welt und meine Welt ist eigentlich immer in zwei geteilt. In unterschiedliche Situationen, aber es geht immer um etwas, was oben ist, ein etwas, was unten ist. Was, wo ich sage, das ist positiv, das andere ist negativ. Wenn man streikt, in Frankreich machen sie es immer wieder, dann geht es darum, dass sich die von oben, die Politiker, die die Macht haben, denn zeigen, dass die, die unten sind, auch nicht damit einverstanden sind. Also die, die oben, die die Macht haben, die unten, die die Macht einfach meistens zu erleiden haben. Es gibt die Reichen und die Armen, die das Geld haben und andere, die das Geld nicht haben. Es gibt die, die hungern in der Welt und die, die das Essen haben im Überfluss. Es gibt die Kranken und die Gesunden. Immer gibt es diese Polarisierung, immer zwei Teile und du bist irgendwo dazwischen. Eine Skala von unten nach oben und irgendwo dazwischen befindest du dich. Mal mehr oben, mal mehr unten. Und in Psalm 1 sehen wir, das ist auch so. Gott sieht das auch so. Es gibt zwei Seiten. Es gibt die Gottlosen und es gibt die Gerechten. Und das ist nicht nur in dem Psalm so, das ist eigentlich in der ganzen Bibel so. In der ganzen Bibel ist die Rede davon, von den Gottlosen, von den Gerechten. Und im Psalm wird ganz klar, einfach ganz klar dargestellt, die zwei Wege, die es gibt. Der Weg der Gottlosen und der Weg der Gerechten. Und die werden gegenübergestellt. Und man sieht genau, der Herr steht zu dem einen und zu dem anderen steht er nicht. Wir hätten die Welt von uns aus so nicht geteilt. In Gottlosen und Gerechten. Also dazu brauchen wir schon eine Offenbarung Gottes. Der muss es uns sagen, wie er die Welt sieht. Deswegen brauchen wir die Bibel. Ohne die Bibel sehen wir das nicht, verstehen wir das nicht. Wir würden die Welt anders teilen. Das ist hier, da wird hier nicht von einem Gefühl, von einem Eindruck gesagt, sondern einfach Gott sagt, so ist die Welt. Das nehmen wir wahr und deswegen brauchen wir die Bibel. Und diese zwei Begriffe, gottlos und gerecht, das möchte ich einfach erklären, weil sie grundlegend sind für unser Verständnis, grundlegend für unser Leben, grundlegend für die Bibel. Mit dem Wort gottlos verstehen wir vielleicht allgemein oder würden wir es vielleicht so umschreiben, ohne Gott. Macht auch Sinn, ohne Gott. Aber wenn ich den Psalm lese, dann würde ich das ein bisschen anders beschreiben. Weil die Gottlosen, von denen die Rede ist, über die herrscht immer noch der eine Gott. Der ist immer noch, hat immer noch das Sagen in ihrem Leben. Das heißt, die sind nicht ohne Gott. Sie sind nicht ohne Gott, weil dieser Gott, von dem die Rede ist, hat trotzdem das Sagen in ihrem Leben. Er entscheidet über sie, er entscheidet über ihre Zukunft. Wesentlich. Er entscheidet, ob ihr Weg bestimmt oder steht oder nicht steht. Ich halte das schon für wesentlich. Die sind nicht ohne Gott. Gottlos würde ich gerne so umschreiben mit von Gott gelöst. Also nicht an Gott gebunden. Ich finde, es passt besser. Von Gott, an Gott nicht gebunden. Das sind solche, die einfach diesen Anhang, die nicht gebunden. Und, aber wir merken, auch wenn sie an dem nicht gebunden sind oder sich nicht gebunden fühlen, hat dieser Gott trotzdem das Sagen in ihrem Leben. Das ist ein Trugschluss, zu glauben, ich interessiere mich nicht für Gott, ich lasse ihn in Ruhe und so lässt er mich auch in Ruhe. Das funktioniert nicht, weil Gott einfach der Schöpfer aller Dinge ist, weil Gott der Schöpfer aller Menschen ist, der Gerecht und der Gottlosen. Und er bleibt als Schöpfer der Eigentümer und der Bestimmer. Er bleibt der, der das Sagen hat. Das dürfen wir wissen. Das ist ein Trugschluss zu glauben, wenn ich mich nicht um Gott kümmere, da kümmert er sich auch nicht um mich. Wenn Gott sich nicht mehr um mich kümmert, das ist dann wirklich die Hölle. Überhaupt. Das muss man auch sagen. Also der Gott ist auch der Gott der Gottlosen. Und was ist mit gerecht? Was ist damit gemeint? Wenn von Gerechtigkeit die Rede ist in der Bibel, haben wir zunächst mal nicht mit irgendeiner Art, ich habe was falsch gemacht und dafür muss was anderes passieren, sondern mit Gerechtigkeit ist einfach ein Zustand gemeint, von dem Gott sagt, das ist gut. Von dem Gott sagt, das hat Bestand vor mir. Von dem Gott sagt, so will ich das haben. Der Gerechte ist einer, von dem Gott sagt, So ist es richtig. Du hast Bestand vor mir. Im Neuen Testament ist der Begriff der Gerechtigkeit mit einer Person verbunden, natürlich mit Jesus Christus. Die Gerechtigkeit bekommen wir durch den Glauben an das eine Opfer an Jesus als der Sohn Gottes, sein Tod, seine Auferstehung. Wir haben das gefeiert im Abendmahl. Wir haben die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt, durch Jesus Christus. Das heißt, der Gerechte ist der, der sich ganz klar für Jesus entschieden hat, der sich ganz klar an ihn gebunden hat. Der ist nicht mehr losgelöst, ungebunden, der ist angedockt, angebunden an Gott. Er hat sich mit Jesus eins gemacht. Was ist mit dem Alten Testament? Die Psalmen sind im Alten Testament geschrieben. Und man könnte vielleicht einen falschen Gedanken haben. Man könnte denken, naja gut, das war ein Neues Testament, Jesus ist gekommen, dann ist die erschienene Gerechtigkeit, die Gnade ist erschienen und so weiter. Aber im Alten Bund, die Arme, die mussten einfach gerecht werden durch Einhalten von Werke. Es gab das Gesetz Mose und dann mussten sie. Und der Gerechte, von dem hier die Rede ist, das ist der, von dem man sagt, er erfüllt das Gesetz voll. Das heißt, er tut Werke, um Gott zu gefallen. So ist das Prinzip der Religion. Paulus sagt uns im Römerbrief, er erklärt uns im Römerbrief, wie das zu verstehen ist. Er macht ganz klar, auch im Alten Testament, war das Thema der Gerechtigkeit immer mit dem Glauben an einen Gott und an einen liebenvollen Gott, einen vertrauenswürdigen Gott verbunden. Das hat immer mit Gnade zu tun. Er nimmt zwei Beispiele aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund. Es gibt einmal den Abraham und den David, Römer 4. Und beim Abraham ist eines klar. Da heißt es im Hebräerbrief, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also da ist nichts von Werk, da ist nichts von Erfüllen von irgendwelchen Gesetzen. Bei ihm gab es sowieso das Gesetz Mose noch gar nicht. Es kam erst ein paar Jahrhunderte später. Und beim David heißt es, glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Also auch das Vertrauen in einem Gott, der mir vergibt, aus Glauben, auch das Thema der Gnade. Er sagt im Römer 1, sagt Paulus, Römer 1, Vers 17, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Der Gerecht wird leben, weil er glaubt. Dieses Zitat kommt aus Habakuk, kommt aus dem Alten Bund. Also Gott war immer der Gott, vor dem die einzige Gerechtigkeit, die gegolten hat, das ist die Gerechtigkeit, die er selbst gibt, weil er gnädig ist. Gott ist nicht im Neuen Testament gnädig geworden. Das war er immer. Das heißt, der Gerechte, das ist nicht der, der in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Werke tut, um irgendeinen Gott zu gefallen. Das ist Religion. Der Glaube, der Gerechte wird durch Glauben leben. Das heißt, der Gerechte, das ist der, der einfach im Vertrauen, im Glauben sich an diesen Gott verbunden hat. Der ist von Gott abhängig. Ein Gottgebundener. Das ist ein Gerechter. Und an was merke ich, dass er an Gott verbunden ist? Da heißt es, er hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Das ist natürlich alttestamentlich geschrieben. Das ist Lust am Gesetz des Herrn. Das ist einfach diese Einstellung, ich brauche es, dass mein Gott zu mir redet. Ich brauche eine Offenbarung Gottes. Mein Gott muss mit mir reden. Da ist er gebunden an seinen Gott. Dann weiß er genau, ich bin an das gebunden, was mein Gott sagt. Jesus in der Wüste wird vom Teufel versucht und nach 40 Tagen hat er Hunger. Und der Teufel kommt zu ihm und sagt, du bist doch der Sohn Gottes, du hast doch die Macht, das sind ein paar Steine, sprich einfach ein Wort und das wird Brot und dann kannst du essen. Und die Antwort von Jesus ist, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes herauskommt. Der Gerechte, der von an Gott gebundene, weiß genau, er braucht das Wort Gottes zum Leben. Er braucht das. Er braucht, dass sein Gott mit ihm redet. Ich finde, es gibt immer ein, ich glaube, es ist im ersten Buch Samuel, gibt es im Alten Testament ein Gerichtsurteil über das Volk Israel. Da heißt es, ich glaube, manches war wenig und das Wort Gottes war rar, war selten. Das ist absolutes Urteil über das Volk, wenn Gott zu seinem Volk nicht redet. Und deshalb, wir brauchen, dass Gott zu uns redet. Wir brauchen die Bibel. Wir brauchen die Bibel, in welche wir lesen. Das ist die Offenbarung, die wir haben. Das ist die Offenbarung Gottes. Und da heißt es, er hat Lust an dem Gesetz des Herrn. Das ist keine Pflicht. Er hat Verlangen danach. Es gibt eine Übersetzung, das heißt, er hat Freude daran. Das ist, er weiß genau, sein Leben hängt davon ab. Er sinnt darüber Tag und Nacht. Das heißt nicht, dass er nicht schläft. Das heißt, dass er weiß, von dem hängt sein ganzes Leben. Ich habe gedacht, ich kenne es aus eigener Erfahrung, dass man es lang aushalten kann, ohne die Bibel zu lesen. Ist leider so. Du musst dich nicht outen, du musst für dich selbst das überlegen, wie es ist. Ich meine, Bibel lesen, das ist manchmal schon mühsam, ist manchmal schwierig, du musst die Zeit finden, es ist einfach ein Kampf immer. Ich glaube, das weiß jeder, der es wirklich ernst nimmt. Und das ist das Problem, dass Gottes Wort lesen, die Bibel lesen, aber auch das Gebet oder auch die Gemeinschaft mit den Heiligen, in der Gemeinde, das ist kein Pflichtfach in deinem Leben. Verstehst du? Du kannst ohne eigentlich auch sehr gut leben. Machen viele. Viele leben ohne das, ja? Ich kenne das, dass praktisch, dass auf einmal mir die Zeit fehlt und da kommen andere Sachen und dann wird es wichtiger und dann wird es andere wichtiger und ich merke, ehe ich mich umgedreht habe, bin ich eine ganze Woche ohne meine Bibel aufzuschlagen. Klar, man macht sich Gedanken, wenn du Hauskreis bist, wirst du sowieso gezwungen, deswegen finde ich es eigentlich ganz gut. Ich finde Predigt eigentlich überhaupt ganz, sowieso super, weil einfach ich bin dazu gezwungen, das zu machen, ja? Also wenn man faul ist, brauchst du solche Zwänge. Ja, man braucht die menschliche Natur nicht zu verherrlichen, gell? Also, das ist so. Aber ich weiß auch, dass es Momente gibt, wo das verpufft irgendwie und du, ehe du dich drehst, du hast deine Bibel nicht aufgeschlagen. Kennst du das? Und du merkst genau, ist nichts passiert. Das geht so. Ist doch was passiert. Es ist das Problem, du kannst Mathe beim Abitur nicht abwählen. Das ist Pflichtwahr. Einer wird dich daran erinnern und sagen, so geht's nicht. Aber beim Bibellesen, man kann als Christ das Bibellesen in seinem Leben abwählen. Das macht man natürlich nicht bewusst. Das macht man so, dass man die Wichtigkeit einfach nicht mehr erkennt. Und darum geht es mir, dass du die Wichtigkeit erkennst heute Morgen. Mir geht es nicht um ein schlechtes Gewissen, weil dann müsste ich mir selbst ein schlechtes Gewissen machen, was ich manchmal auch habe. Aber das hilft nicht weiter. Sondern es geht darum, dass man merkt, das zu machen hat Konsequenzen. Und die Konsequenz, die haben wir in Vers 1. Verstehst du? Wenn du nicht unter dem Wort Gottes wandelst, sage ich mal, im Gebet, im Hauskreis, im Gottesdienst, dass du selber deine Bibel liest, dass du mal deine Andacht hältst und so. Ich mache kein Gesetz draus, gell? Also verstehe mich nicht falsch. Ich gebe dir keine Ordnung morgens, abends, mittags und so, das mache ich nicht. Das musst du schon selber das Gespür haben, was dir gut tut, was du brauchst. Aber wenn du dich langsam allmählich davon trennst, dann werden sich ganz andere Sachen bei dir breit machen. Es gibt keine geistliche Neutralität. Einer hat gesagt, der Mensch ist eine Zielscheibe geistlicher Mächte. Das heißt, da wo du ein Vakuum lässt, da kommt was anderes rein. Das ist in der Natur so, das ist geistlich auch so. Und wenn du dich nicht, wenn du merkst, das Wort Gottes wird langsamer, erstmal merkst du das gar nicht. Aber eines merkst du, irgendwann, wenn das Wort, der Umgang mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet, mit der Gemeinde, wenn es weniger wird, dann macht sich der Vers 1 breit. Beim Vers 1, du merkst, das ist schleichend. Es gibt eine Steigerung. Es geht erstmal um ein Wandeln im Rat der Gottlosen. Es geht um Rat, um Wandeln. Das heißt, man beschäftigt sich irgendwie so erstmal unverbunden mit Gedanken, von anderen, von Gott los hast, von Leuten, die nicht an Gott gebunden sind. Und dann dann geht es weiter, dann gibt es man tritt auf den Weg der Sünder. Auf einmal wird es von diesen Gedanken, wird Sünde. Das heißt, von den Gedanken schreitet man zur Tat. Und auf einmal ist Sünde da. Und dann gibt es noch eine Steigerung, weil dann heißt es am Ende, und man sitzt dann. Man sitzt dann, wo die Spötter sitzen. Das heißt, man ist von einem Wandern auf dem Weg auf einmal fest. Man sitzt da fest. Ich glaube, du kannst das Bild gut vor Augen haben. Das heißt, allmählich, so wie du allmählich dich von Gottes Wort entfernst, so tritt auf der anderen Seite allmählich was anderes rein. Und zwar genau das, was Gott nicht gefällt. Und was dir auch nicht hilft. An dieser Stelle möchte ich aber eines, weil manchmal man ist manchmal ein bisschen anders oder komisch drauf, also von Gedanken. Eines möchte ich sagen, wir sprechen hier nicht davon, dass du bei deinem Nachbar fragst, wie er das im Garten macht. Ja? Wir sprechen auch nicht davon, dass du am Arbeitsplatz deinen Kollegen fragst, wie er das macht. Diese Rat brauchen wir. Diese Rat brauchen wir. Ja? Und ich bin mittags auch am Tisch unter Kollegen, die manchmal auch, die nicht gläubig sind, nicht Christen sind und die manchmal auch spöttisch über die Dinge sich äußern. Das lässt sich nicht vermeiden, ich müsste in ein Kloster gehen. Hilft auch nicht weiter. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass wir merken, wer über unsere Denken, unsere Prinzipien, unsere Art und Weise, die Sache zu sehen, zu denken und nachzudenken, wer Einfluss hat. Dass wir auf einmal nicht mit den Wölfen heulen. Du verstehst, was ich meine? Dass einfach alle beschweren, also beklagen und dann hast du was Wunderbares eigentlich und eigentlich heulst du mit. Warum? Du hast doch alle Gründe, dich zu freuen und auf einmal heulst du wie ein Wolf, weil alle Wölfe heulen. Dazu bist du nicht berufen. Einer hat gesagt, wir sind berufen, ein Abbild Gottes zu werden und nicht ein Abbild von unserer Umgebung. Das heißt, du brauchst dafür die richtige Prägung von Gott durch sein Wort. Darum geht es. Darum geht es. Dass du eben nicht auf diesem Weg reinschleicht und dann auf einmal wanderst du immer mehr und auf einmal bleibst du sitzen. Darum geht es. Das heißt, der Abstand vom Wort Gottes hat fatale Konsequenzen. Leider, das ist das Dramatische dabei, ist, dass man als Christ tatsächlich ein Stück weit, also ohne Gott leben kann. Weißt du, du hast in deine Gedanken, das weißt du alles, aber dein Leben baust du ohne Gott. Weil er keinen Einfluss auf dein Leben hat. Weil du vielleicht Abstand genommen hast von dem Wort Gottes. Und ich finde es auch nicht einfach. Manchmal ist es ja schon, es ist manchmal schon eine Überwindung. Manchmal muss ich das bewusst machen, weil wenn ich die Bibel lese, manchmal denke ich mir, okay, hat das mit meinem Leben was zu tun? Also es gibt die Welt Gottes, es gibt die Gedanken Gottes und es gibt meine Welt und meine Gedanken. Und manchmal überschneidet sich nicht hundertprozentig, ja, und manchmal auch nur 10%, ja, und manchmal nur 5%. Aber das hat nicht damit zu tun, dass Gott dir nichts zu sagen hat, das hat nur damit zu tun, dass deine Welt einfach nicht in die Welt Gottes passt. Und wenn ich ein Umfeld habe, wo einfach sowieso nur von Menschen geprägt ist, die mit Gott nichts zu tun haben, dann ist es schon klar, dass ich in meinem normalen Alltag-Umfeld einfach nichts finden werde, was Gott entspricht. Und deswegen muss ich mich gedanklich mit Gottes Gedanken befassen, damit ich in die Welt Gottes, von der Welt Gottes nicht abdrifte. Also umso wichtiger der Außenbereich einfach anders ist, umso wichtiger ist es, dass ich mich wirklich in Wort Gottes vertiefe und mich von ihm tatsächlich prägen lasse. Wir verstehen das. Wir brauchen dieses Wort Gottes. Wir brauchen das, die Gemeinschaft der Heiligen, das Wort Gottes, das Gebet, dass alles einfach lebendig wird in einem. Und das wird lebendig in einem. Und es gibt, um uns zu motivieren, um uns einfach den richtigen Blick zu geben, gibt uns der Psalm auch zwei Sachen. Es gibt uns eine Motivation, dass wir sehen, was bedeutet es, was passiert mit einem Menschen, wenn er tatsächlich genau das macht, dass er an diesem Wasser bleibt. Und wir brauchen einen Trost, das heißt irgendetwas, was mich persönlich berührt, von dem ich sage, ich werde nicht vergessen im Ganzen. Gott gedenkt meiner. Ich werde nicht vergessen. Und das bekommen wir auch. Das bekommen wir hier in dem Vers 3 erstmal. Ein großes Ziel, von dem ich sagen würde, es lohnt sich, dafür zu leben. Es lohnt sich einfach, dieses Ziel anzustreben. Es ist ein Ziel, das ist viel größer als ich. Dieses Zitat finde ich immer schön. Einer hat gesagt, du brauchst in deinem Leben ein großes Ziel oder große Ziele. Und die Ziele müssen so groß sein, dass du sie noch siehst, wenn sie weit weg sind. Das heißt, wenn du weit weg bist, aber du musst das Ziel immer noch sehen können. Und das muss ein großes Ziel sein. Hier gibt es ein ganz, ganz großes Ziel. Und zwar, es ist die Rede hier von dem Baum. Der eben, der nicht im Rat der Gottlosen wandelt, der sich im Wort Gottes vertieft, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Es gibt das Bild vom Baum und das Bild vom Wasser. Ich muss dir nicht lange erklären, was mit dem Wasser gemeint ist. Das Wasser ist natürlich genau das, was wir angesprochen haben. Das ist diese Gemeinschaft mit Gott durch sein Wort. Also, dass sein Wort auf einmal in meinem Leben lebendig wird durch seinen Heiligen Geist. Dass auf einmal sein Wort mich ergreift innerlich, das ist Wasser. Das ist Wasser in meinem Leben. Und es gibt diesen Baum, der genau an diesem Wasser gepflanzt ist und von dem gesagt wird, dass er Blätter hat und dass er Frucht trägt. Banal. So klar. Wenn du einen Baum bewässerst, dann kriegt er Blätter, wenn er nicht krank ist, Blätter und Frucht. Aber zuerst mal möchte ich sagen, wenn der Christ, also ich sage mal der Christ jetzt, der Gerechte, der Christ, der Jesus, an Jesus angebunden ist, wenn er mit einem Baum verglichen wird, dann wird er erstmal mit anderen nicht verglichen. Was vielleicht dein Eindruck im Leben ist. Er wird erstmal nicht mit deinem Grashalm verglichen. Ich finde, das ist großartig, dass Gott nicht gesagt hat, der an diesem Wasser gepflanzt ist, das ist wie ein Grashalm, das Angst haben muss, immer wieder zertrampelt zu werden, das bei jedem Wind in alle Richtungen rumgeweht wird, das steht nicht da. Das ist ein Baum. Ich weiß nicht, wie du dein Leben siehst als Christ. Du denkst manchmal, hoah, das geht schon rüber und runter, ja? Aber im Auge Gottes, wenn du fest an sein Wort bleibst, bist du ein Baum. Das ist ein Blick Gottes in deinem Leben für dich. Du bist gemeint. Also das ist das erste Mal, dass als Baum, ein stabiles Element, festgewurzelt, stabil, steht einfach da. Und dann gibt es diese Blätter und diese Frucht, diese Bäume tragen. Mein Vater wohnt in Südfrankreich. Und da, wo er wohnt, ist im Sommer richtig heiß. Also es ist so, um sein Haus rum gibt es Rasen. Und im Sommer ist der Rasen einfach wie Stroh. Das ist einfach gelb. Da gibt es gar nichts. Wird auch nicht begossen, Rasen begießt man eigentlich nichts, bringt auch nichts. Mein Vater begießt seine Tomaten und seinen Salat, das lohnt sich, ja. Aber der Rasen bringt natürlich nichts. Aber auch wenn es richtig heiß wird, macht er das auch nicht, weil das Wasser kostet auch Geld. Und neben dem Haus gibt es einen Brunnen. Und der Brunnen ist, also du musst im Sommer 12 bis 14 Meter tief suchen, bis du Wasser hast. Und manchmal gibt es gar kein Wasser. Und wenn du da von seinem Haus wegkommst, dann gibt es einen kleinen Hang, so, weiß nicht, 20, 30 Meter, ich weiß das nicht, einen Hang, und dann bist du auf der Ebene. Und auf der Ebene, da sind Felder und da wächst Mais, wenn du gießt. Weil im Sommer, wenn du nicht gießt, wächst auch nichts. Da ist auch trocken. Aber der Hang dazwischen, zwischen oberste Teil und unterste Teil, das ist bewaldet. Das sind Bäume. Das sind Akazien- und Eichenbäume und dann viel Gestrüpp. Gut, es gibt auch Brombeerranke und alles Mögliche. Es wächst alles da. Und zwar ganz einfach, weil genau in diesem Ebene Schichtwasser fließt. Das heißt, hier ist trocken, unten ist trocken, aber dazwischen ist grün. In diesen Streifen von 20, 30 Meter sammeln sich alle Vögel, alle Tiere, alle Insekten. Du hast Pflanzen, niedrige Pflanzen, die im Schatten der Bäume wachsen. Du hast die Vögel, die in den Bäumen nisten, die diese Frucht essen. Du hast Schatten, Schutz und Feuchtigkeit. Das ist das Bild. Der Streifen ist einfach ein Schutzgebiet, das ist ein Versorgungsgebiet für alle Tiere in der Umgebung. Ich finde das Bild eigentlich fast zu groß für mich. was Gott da sagt. Verstehst du? Die Frucht, die die Bäume tragen, brauchen die Bäume nicht. Die Bäume wachsen da ohne Frucht. Passiert auch manchmal. Die Frucht, die die Bäume tragen, brauchen andere. Da brauchen die Vögel und da brauchen die Eichhörnchen und was weiß ich, was alles für Getier da drunter. Was wimmelt da vor Getier da drunter? Das heißt, der Christ, der wächst zu einem Baum, der trägt auf einmal Frucht für andere. Ich finde, das ist ein Ziel, das ist viel zu groß für mich. Dass ich zum Segen werde für andere in irgendeiner Art und Weise. Aber das Ziel, das ist das Ziel Gottes. Das ist, so sieht Gott der Mensch, der wirklich von diesem Wasser trinkt und sich ernähren und tränken lässt von diesem Wasser. Der darf ein Segen sein für andere. Soll ich dir was sagen? Das ist ein Teil deiner Berufung. Das ist ein Teil deiner Berufung, dass du für andere da bist. Kein Christ wird für sich selbst Christ. Kein Christ ist für sich selbst Christ. Keiner ist für sich selbst eingeschlossen und meint, das ist mein kleiner Bereich und das ist gut und ich bin zufrieden damit. Das funktioniert nicht. Du hast Frucht, du darfst Frucht tragen für andere. Wie die Frucht aussieht, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Es gibt sicherlich der Bereich, wo du sagst, okay, ich kann einem anderen zu dieser Quelle bringen, zu Jesus bringen, zu diesem Wasser, dass er auch an diesem Wasser gepflanzt wird. Aber es gibt auch ganz für uns banalere Sachen, wo du sagst, ich kann mein Herz öffnen für meinen Nachbar, für meinen Kollegen, ich kann einfach ein offenes Ohr haben, ich kann einfach eine Handreichung machen. Vielfach, dass wir nicht für uns leben. Ich weiß nicht, ob Gott überhaupt einen Unterschied macht zwischen beiden. Ob das eine geistlicher ist als das andere, das weiß ich nicht. Ich hab gedacht vorher, Jesus spricht Leute an und sagt, ihr habt mir Kleider gegeben, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich habe mich besucht. Und dann fragen die, wann haben wir das gemacht? Verstehst du, die haben so für den Herrn gewirkt, das wussten sie gar nicht. Wir dürfen Frucht tragen. Und wenn wir am Wasser sind, das zeigt das Wort, wenn wir am Wasser, an diesem Wasser sitzen, dann werden wir auch Frucht tragen. Es gibt in dem Vers auch was Schönes, was ich schön finde, ist er trägt seine Frucht, er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Es nimmt einfach ein bisschen den Druck weg, finde ich. Es bringt den Druck weg, weil eigentlich seine Zeit, so wie es wächst, so bringt er dann Frucht. Ich habe gedacht, der Gärtner kann auch den Baum nicht unter Druck setzen. Das funktioniert nicht, ja? Er kann lang vor einem Baum stehen und sagen, ja, jetzt sollst du ein Verbuch. Das funktioniert nicht. Eines ist allerdings so, das wissen wir auch, dass der Baum, wenn er eine Weile nicht Frucht bringt, dann gibt es jetzt natürlich Konsequenz. Aber von dem redet der Psalm nicht, ja? Sondern wir reden von dem Baum, der wirklich gesund ist und der vom Wasser getränkt wird und der Frucht bringt. Und das Zweite zum Thema Frucht ist, dass jeder Baum andere Früchte bringt. Also, du kannst da wortwörtlich Äpfel nicht mit Birne vergleichen. Das ist eine. Das heißt, du kannst dein Leben nicht mit dem Leben von anderen vergleichen. Das ist schwierig zum Thema Frucht. Und es ist nun mal so, dass der Apfelbaum größere Früchte bringt als der Kirschbaum. Dann nützt das ganze Düngen auch nichts. Das wird einfach so, das liegt in der Natur der Sache. Also das ist nicht Sache vom Gärtner, nicht Sache vom Apfelbaum, nicht Sache vom Kirschbaum, sondern es ist einfach die Natur, die Gott gibt. So ist es. So ist es. Allerdings bringen sie Frucht. Bringen sie Frucht. Und tragen einfach zu dieser, ich nenne das so, diese Versorgungssystem auf Erde bei. Das ist das Versorgungssystem Gottes auf Erde. Dass die Menschen, die hier sind, auch von den Bäumen, die Gott gepflanzt hat an seinem Wasser, von den Gerechten, von denen, die an Gott gebunden sind, dass sie versorgt werden. Das ist ein großes Ziel, finde ich. Ich finde, wenn man sich in diesem Ziel sieht, dann verschwinden viele Kleinigkeiten in unserem Leben. Dann relativiert sich auch einiges. Man sieht, was hat Gott für einen Plan und dann, wie oft meckere ich über bestimmte Sachen und ich merke, er hat einfach viel größere Ziele mit mir. Das ist das eine, das ist das Ziel, das ist die Motivation, die wir haben dürfen, dieses große Ziel, das wir einfach auch von der Ferne sehen dürfen. Und dann gibt es den Trost, mit dem möchte ich schließen. Es gibt den Trost, den wir im Vers 6 haben. Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, dieser persönliche Zuspruch, wo Gott sagt, wo Gott sagt, und es gibt das alles, was du machen wirst und was ich habe einen Blick für die ganze Welt und du bist als Baum in der ganzen Welt. Deswegen, wir waren nicht im Rat der Gottlosen, aber wir sind ein Teil von dem Ganzen. Wir sind nicht aus der Welt herausgenommen, sondern wir sind solidär mit dieser Welt. Deswegen leiden wir mit und freuen uns mit. Das ist einfach so, nur wir haben ganz andere Prinzipien. Und wenn du das weißt, du denkst, boah, das ist viel zu groß für mich. Ein Baum, ich soll anderen versorgen, ich soll ein Segen sein für die anderen. Und dann sagt Gott, ja, so ist es, aber du gehst dabei nicht unter. Weil ich dich auch immer noch im Auge habe und ich versorge dich. Das steht hier. Vers 6 heißt, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Aber der gottlose Weg vergeht. Der gottlose Weg vergeht, davon haben sie ja schon gehabt, weil sie nicht an Gott gebunden sind. Aber die, die an Gott gebunden sind, denn ihr Weg, den kennt der Herr. Und wenn es hier heißt, dass er den Weg kennt, dann ist was anderes gemeint, als dass er weiß Bescheid, ja. Also er sieht das, er kennt das einfach so kognitiv, so im Kopf. Da ist eigentlich die Rede von Jesus als Hirte. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe, das ist genau dieses Kennen. Wenn er sagt, ich kenne meine Schafe, dann meint er eigentlich, ich weiß, was sie brauchen, ich versorge sie, ich beschütze sie, ich umgebe sie, ich pflege sie. Das heißt, ich habe sie im Auge und ich habe sie in der Hand. Ich bin der Hirte mit dem Stab, der beschützt. Ich bin der die Weide zeigt, wo die Schafe zu weiden haben. Das meint er mit, ich kenne sie. Das dürfen wir wissen. Es gibt keinen Weg, wo du gehst, an Gott gebunden, wo Gott sagt, ich habe ihn verloren. Ich weiß es nicht. Wir sind oft der Überzeugung, wie manchmal denken wir, dass wir Jesus kennen, das ist unser größtes Glück. Und ich sage einfach, das größte Glück für uns als Christen ist, dass Jesus uns kennt. Dass er weiß, dass er dich kennt. Er kennt dich so wie Jesus. Er kennt deinen Weg, er kennt dein Wesen, er kennt dein Gefühl, er kennt alles, was dich ausmacht, was du kannst, was du nicht kannst. Er kennt dich, er nennt dich beim Namen. In der Vorbereitung wurde ich mit diesem Vers an eine Begebenheit erinnert, die ich erlebt habe, als ich vor 2 Jahren in Kamerun war mit meinem Sohn. Wir sind dort gekommen für 3 Wochen. Wir sind im Dezember losgeflogen in Frankfurt, das war 0 Grad. 10 Stunden Flug, du landest in Yaoundé, das hat 35 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit. Also gefühlt 100%, wahrscheinlich war es nur 95. Ja? Es war einfach also nicht mein Klima, vor allem nicht so schnell. Ja? Und dann war es so, dass du hast gemerkt, organisatorisch, ja, das ist nicht ganz Frankfurt, ja. Also es war schon ein bisschen chaotischer, muss man schon sagen. Und dann wirst du bedrängt von vielen Leuten, die einfach was von dir wollen, weil sie wollen deine Koffer tragen, weil sie klar, da wollen sie einfach bezahlt werden dafür. Okay, das gehört sich dazu, das gehört sich so, ja, in diese Länder. Das ist einfach so. Und dann kommen 2 Koffer nicht. Die waren nicht da. Falsche Umgebung. Falsche Temperatur, falsche Luftfeuchtigkeit, die Leute, die einfach so um dich herum sind, das Gedränge, ja, nach 10 Stunden Flug, du bist müde, die Koffer sind nicht da. Also es gibt Schlimmeres, ja, aber zu diesem Zeitpunkt war ich verloren. Also so habe ich mich gefühlt. Und du denkst, jetzt bist du einfach dem Ganzen ausgeliefert. Ich habe gedacht, ich habe die 2 Koffer, habe ich sofort abgeschrieben. Ich habe gedacht, ah, die sind weg. Fertig, ich muss 3 Wochen mit 2 Koffern. Ich habe gerade gedanklich überlegt, was muss ich nachkaufen, was kriege ich nicht mehr, was war in dem Koffer drin. Und in diesem Gewühle an Gedanken und an Verlorensein kommt auf mich zu unser Kontaktmann, der Mann, der uns eigentlich abgeholt hat am Flughafen oder abholen sollte. Dann kam er, ich habe ihn nicht gekannt, aber er ruft mich bei meinem Namen. Ich hatte mal mit ihm schon telefoniert vorher. Also er hat meinen Namen gekannt, er kommt zu mir und er ruft mich bei meinem Namen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine Erleichterung das ist. Dass du in einer Umgebung bist, das ist nicht deine Umgebung. Du bist verloren. Aber da kommt einer Der ruft dich bei deinem Namen. Er kennt dich. Er weiß, wer du bist. Das ist gemeint. Das ist mit dem Vers gemeint. Du bist oft in einer Umgebung, wo du denkst, wie komme ich da raus? Ich bin allein. Und Jesus sagt, nein, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du hältst an mein Wort und ich hält's an dich. Und ich kenne dich. Ich werde dich tragen. Ich kenne dich. Ich versorge dich. Ich sorge für dich. Das ist ein Trost, das wir haben. Du hast diese Zusage Gottes, dass wenn du an seinem Wort fest bleibst, wenn du in ihm bleibst, an ihm anhängst, wenn du mit ihm verbunden bist, dass er dich versorgt und dass er dich kennt und dass er dich trägt. Es ist ein enormer Trost. Bleib am Wort Gottes. Bleib an sein Wort. Bleib in der Gemeinschaft. Bleib im Gebet. Schneide dich nicht von dem Leben ab. Pass auf, wann sowas sich einschleichen will. Du darfst am Wasser bleiben und du darfst ein Baum sein. Das ist ein Bild von dir. Behalte das Bild im Kopf. Und du darfst Frucht bringen, du darfst ein Segen sein. Und der Herr kennt dich und er führt dich weiter und er hilft dir. Ich bete. Herr Jesus, hab du Dank, Herr, von Herzen Dank, dass wir ermutigt werden durch dein Wort. Dass wir das für uns persönlich nehmen dürfen, dieses Bild von dem Baum. Auch wenn wir uns manchmal ganz anders fühlen. Dass wir wissen dürfen, wie du uns siehst und dass du uns dein Wort schenkst, Herr. Dass du dein Wort durch deinen Heiligen Geist lebendig machst. Dass es in uns tiefe Wurzeln schlagen darf und dass wir uns von diesem Wort ernähren dürfen. Wir danken dir, dass du da bist und dass du uns bei Namen nennst, dass du uns kennst und dass du uns versorgst. Ich danke dir, Herr, auch für meine Geschwister. Und ich danke dir, dass du jede einzelne segnest mit deinem Wort und mit dem Heiligen Geist. Amen.